What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Hallo und herzlich willkommen zum Movie Break Podcast. Episode 3 von den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes. Ich bin Patrick und neben mir ist
Jakob an Tag 5. Hallo.
Oh ja, Tag 5 hier. Und wenn ihr Lieder vermisst, ich hoffe, die stößt in den nächsten Minuten noch live zu uns. Wir haben versucht, so lange wie möglich zu warten, aber da unser Filmscreening bald beginnt, das nächste, haben wir jetzt schon mal begonnen. Und wie immer die Eingangsfrage, Jakob, wie geht's dir? How are you hanging?
Mir geht's gut. Wir haben ja jetzt so den Höhepunkt des Festivals erreicht. Der erste Samstag ist immer der Höhepunkt. Und dafür, da ich mich die Woche einigermaßen geschont habe, bin ich immer noch sehr motiviert. Auf die meisten Filme freue ich mich auch noch. Heute lief nicht so gut. Heute habe ich 3 Filme gesehen, die mir alle auf ihre Art nicht gefallen haben. Jetzt liegt's gleich an Lynn Ramsey, den Tag zu retten. Ich bin gespannt.
Ja, ich glaube, da kann ich mich total anschließen. Also ich habe heute auch keinen guten Film gesehen. Aber bevor wir zu diesem Film kommen, ja, Jakob, ich glaube, wir hatten in einer Episode schon mal angeteased, dass wir ja diesen Fatih Akin sehen würden. Und ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Vielleicht sollten wir den nur mal kurz erwähnen. Also der lief hier in der Premiere-Section. Also die wurde ja 2021 eingeführt. So eine Nebensektion für FilmemacherInnen, die irgendwie sehr verdient sind und ein gewisses Oeuvre haben, aber dann eben kein passender Fit sind
für die Competition. Und den man mehr oder weniger einfach nicht diese Riesenbühne im Grand Lumière bieten muss, weil alle Out-of-Competition-Filme laufen ja im Grand Lumière, das zeichnet die ja aus, und kriegen so eine großen Red Carpet Outlaut. Das sind dann meistens hier innerländisch-französische Produktionen, denen man jetzt nicht den Wettbewerb zutrauen wollte. Es sind halt sowas wie Mission Impossible, große Blockbuster, aber es sind auch so ein paar Genrefilme, die dann immer um Mitternacht laufen tatsächlich.
Ja, und es sind auch immer wieder Perlen dabei, auch gewesen in den letzten Jahren. Wir hatten Victor Erice, wir hatten den Giraudy im letzten Jahr, und ich bin sicher, da steckt auch dieses Jahr vielleicht der ein oder andere sehr gute Film drin.
Ja, Love Diaz ist dieses Jahr
drin. Love Diaz ist drin, genau. Gut, ja, spanischsprachig, wir haben das schon erwähnt, glaube ich. Und ja, Fatih Akin, Jakob, könntest du 1-2 Sätze darüber verlieren? Du hattest dich ja schon ein bisschen auf den gefreut, oder?
Ja, ein bisschen. Jetzt nicht überwiegend, aber ich würde auch sagen, der hat meine Erwartungen eingehalten. Dies ist ja die Verfilmung. Fatih Akin verfilmt hier die Kindheitserinnerung von Haag Böhm, diesem Fassbinder-Künstler-Kollaborateur, der in der Hitlerjugend auf besagter Insel Amrum im hohen Norden von Deutschland groß wurde. Und es geht um diese ganz spezifische Zeit zum Ende des Krieges. Also die Eltern sind, der Vater ist in Kriegsgefangenschaft, der ist mehr oder weniger allein mit der Mutter und ihrer sehr, sehr fanatischen Tante. Die Mutter selbst ist auch auf ihre eigene Art komplett vernarrt in dieses System. Und Nanning heißt der alter Ego als Junge, der beginnt so mehr oder weniger zu erwachen und die irren Wegen seiner Eltern und seiner dieser Ideologie zu sehen. Er will eigentlich nur seine Mutter glücklich machen und ihr den großen Wunsch, ein Honigweißbrot zu besorgen, erfüllen. Aber bald schon ist es vorbei mit der Unschuld.
Ja, der Film hat sehr viele Parallelen zu einem anderen Film, der hier auch im Festival läuft, The President's Cake, wo es auch so eine Kindheitserfahrung gibt, wo es darum geht, Zutaten zu finden, also wie so eine Queststruktur aus irgendwelchen Adventure-Videospielen oder so. Wir kennen es natürlich auch aus sowas wie The White Balloon, ne? So als einer der Klassiker von Jafar Panahi. Und ja, das ist alles sehr, sehr handsam. Hat schon aber die eine oder andere Szene, die ich gewagter finde, als ich es gedacht habe, kommt aber auch in so einer Ästhetik daher, wo man das schon gar nicht mehr kommen sieht, ne? Dass man fast schon überrascht, dass manche Szenen eine gewisse Intensität haben und eine gewisse Aggressivität und psychologische Komplexität. Aber über weite Teilen ist es ja eine nett gemeinte Bebilderung einer vergangenen Ära, die uns noch mal ein bisschen die Zeit in Erinnerung ruft und vor allem vielleicht nicht nur in Erinnerung ruft, sondern uns damit auch ein bisschen auseinandersetzen lässt. Also, weil es gibt bestimmte Spezifika zu dieser Insel auch, ne? Es gibt Schollen zum Beispiel, die dort als Währung gelten vor Ort, weil eben das die Reichsmark und so weiter nicht mehr als Währung gelten kann. Und ja, also man kann sich jetzt nicht so sehr über diesen Film aufregen, glaube ich. Der ist einfach sehr, sehr seicht. Aber ich muss sagen, von den Fatih Akin-Filmen, die ich gesehen habe, ist es schon wahrscheinlich noch der beste. Also,
ja. Du hast Gegen die Wand nicht gesehen, zum Beispiel. Aber genau, gut, das sei nur gesagt, das sei nur gesagt.
Ja, also, ja, empfehlen kann ich den jetzt nicht, aber ich kann den auch jetzt nicht, also ich würde
den nicht. Ich kann ihn empfehlen. Also ich kann sagen, der ist halt, der hat zwei Probleme. Einmal, dass diese Ästhetik halt nie so eine Brutalität dieses Settings, also es werden sehr viele Tiere in dem Film getötet und jedes Mal, wenn man das jemandem erzählt, hier in dem Film sterben viele Tiere, dann denkt man, dann wirkt der so total brutal, der Film, aber ist er halt eigentlich gar nicht. Also der Film ist sehr, sehr zahm in seiner Darstellung. Nicht, dass er das jetzt unbedingt gebraucht hat, aber diese Bilder sind alle ein bisschen steril. Und der Film, sagen wir mal, legt den Finger nie zu sehr in die Wunde. Also alle Nazis sind irgendwie böse. Bei manchen kommt das halt immer so ein bisschen dann heraus. Also es geht nie darum, dass so diese Trennlinie gut und böse überschritten wird, was die Nazis, was diese Nazi-Ideologie angeht. Sondern das Ganze wird sehr, sehr sicher und aus einer abgeklärten Gegenwartsperspektive vertreten. Da macht es sich der Film etwas zu einfach. Aber er fängt sehr gut den kindlichen Blick an auf dieses Thema. Er hat viele sehr starke, empathische Szenen und er ist ja in seinen Intentionen wirklich sehr, sehr beeindruckend gut gemacht einfach.
Und weil du Perspektive erwähnst, da könnte man auch noch sagen, ist nicht immer so ganz rund, ne? Weil man hat meistens die Kindheitsperspektive, aber manchmal schert es dann so aus, weil man weiß, dass es bestimmte narrative Zwänge gibt, die irgendwie erfüllt werden müssen in dieser Szene und dann funktioniert dieses Gerüst, das bisher irgendwie verfolgt wurde, nicht mehr ganz. Aber ja, den wollte ich nur mal so erwähnt haben, als kleine Sache, die wir hier in der Nebensektion gesehen haben. Ich konnte mich auch glücklich schätzen. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet. Ich habe den Kristen Stewart-Film gesehen, The Chronology of Water. Der lief gestern hier auch im Debussy. Das ist ja immer so das zweitgrößte Kino. Und das war unerwartet so das heißeste Ticket, das es hier wahrscheinlich dieses Jahr zu bekommen gab oder eben nicht. Der Saal war voll. Wirklich und sehr frenetisch auch. Man hat schon, als man ins Kino reingegangen ist, die ganzen Leute davor gesehen, die alle noch auf ihrem Handy tippen, wie Roboter, wie ich es davor auch getan hatte, die eben alle versucht haben, noch Last-Minute ein Ticket zu bekommen, weil auch schon ganz früh deklariert wurde, hier kommt keiner mehr durch Last-Minute rein. Und ja, ich glaube, man kann damit schon zufrieden sein. Der ist teilweise, also es ist ein sehr fragmentierter Film hier. Ich glaube, das basiert auf so einem Skript, was auch lange auf der Blacklist war in Hollywood. Und Kristen Stewart hat es aber ganz zu ihrem eigenen gemacht. Also sie hat es nochmal komplett umgeschrieben. Ist auch ein Film, mit dem schon lange gerechnet wurde eigentlich. Die letzten Monate, wenn nicht sogar schon so das letzte Jahr. Viele Leute hatten schon damit gerechnet, dass der jetzt in Sundance laufen würde. Ist er nicht. Aber ja, das dazu. Ist ein sehr, sehr fragmentierter Film. Ich weiß gar nicht, ich könnte mir vorstellen, dass das am Ende des Festivals der Film ist mit den meisten Schnitten tatsächlich. Würde mich gerne mal eine Statistik dazu interessieren, wie oft.
Kannst ja mitzählen beim nächsten Mal.
Ja, das ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber dann ist man nach einer Minute betrunken, wenn man daraus ein Trinkspiel machen möchte. Ja, es ist so eine Art Coming-of-Age-Geschichte einer Literatin, die gar nicht als Literatin beginnt, die viele domestische Probleme hat, die eine zu enge Beziehung zu ihrem Vater hat, erzwungenermaßen. Gespielt wird sie, die Protagonistin, ich habe gerade ihren Kopf.
Imogen Poot.
Genau, genau. Die spielt hier die Hauptdarstellerin, die ist die Hauptdarstellerin, die spielt die Protagonistin. Und das auch wirklich gut. Also definitiv. Und sie sieht vor allem sehr, sehr stark aus wie Kristen Stewart, was in manchen Szenen echt für Verwirrung bei mir gesorgt hat. Okay, da sehen wir gerade live Lieder, die es sich nicht nehmen lassen hat, hier auch noch am Start zu sein. Ein bisschen außer Atem, deshalb rede ich gerade noch ein bisschen weiter.
Ja, du hättest jetzt nicht rennen müssen, Lieder.
Außer Atem ist auch heute auch ein gutes Stichwort, weil wir eben heute den New Wave gesehen haben, den Nouvelle Vague von Richard Linklater. Aber ja, also Chronology of Water ist auf jeden Fall ein sehr ambitionierter Film, das kann man schon so sagen. Ich weiß nicht, ob ihr anderen den noch unterkriegt in diesem Festival, aber...
Ich habe ihn heute gesehen.
Du hast ihn heute gesehen.
Um eins lief die Wiederholung. Die Wiederholung konnte ich heute sehen. Gestern Abend bin ich nicht mehr reingekommen. Und ich fand ihn großartig. Ich war schwer beeindruckt davon, wie Kristen Stewart das als absolutes Debüt inszeniert hat. Und auch, dass sie sich mit Lydia Jankovic so eine kontroverse, interessante Figur, die eigentlich viel zu wenig Beachtung findet in der Literatur, ausgesucht hat. Und ich hatte gar nicht genügend Zeit, mich jetzt ausführlich darauf vorzubereiten, wie weit Jankovic da involviert war in den Dreh.
Das weiß ich auch nicht. Also wir haben das auch relativ spontan hier heute anberaumt, dieses ganze Podcast-Setting, weil wir gleich noch den Film haben. Aber ja, fände ich auf jeden Fall interessant, dass du so lobende Worte hast. Also ich konnte damit auch was anfangen, aber ich glaube, was mir so ein bisschen gefehlt hat bei diesem Film, sie ist sehr, sehr stark, was Schnittkompositionen angeht in diesem Film. Also wenn sie aufeinander folgen, die einzelnen Bilder, die sie manchmal selbst findet, die für sich stehen müssen, die finde ich nicht immer so super aussagekräftig und manchmal ein bisschen generisch. Aber die Art und Weise, wie das so ganz fragmentiert so eine wirklich dann doch stringente Coming-of-Age-Geschichte erzählt, ist schon einnehmend und würde ich auch unter Vorbehalt empfehlen.
Ja, ich würde den Film eigentlich sogar ohne Vorbehalt empfehlen. Zum einen, weil er diese Themen wie Traumatisierung und auch die Selbstzerstörungsimpulse dieser Figur, also Lydia Jankovic hat ja ein extrem missbräuchliches Familienleben, das sie ihr ganzes Leben lang beschäftigt hat, noch ganz stark ihr Werk beeinflusst. Und auch diesen einen TED-Talk, für den sie so berühmt ist, es hat irgendwas damit zu tun, so Being a Misfit oder sowas in der Art. Ich hatte jetzt den richtigen, der ist mir unterwegs aus dem Kopf gefallen, der richtige Titel. Aber es geht eben auch um diese Außenseiterrolle und in ganz intimen, persönlichen, auch oft ganz extremen Nahaufnahmen bricht dieser Film auf, wie diese Traumata sich mit bestimmten Verhaltensmustern spiegeln und wie die Gegenwart immer wieder die Figur, diese Schriftstellerin zurückholt in die Vergangenheit und sie sich nicht davon lösen kann und eben auch gezwungen ist, diese Muster der Vergangenheit zu wiederholen, im Bewusstsein, dass sie eigentlich nur wieder diesen Selbstzerstörungsimpuls, den sie von den Eltern indoktriniert bekommen hat, oder vor allem von ihrem Vater, neu nachzuleben. Also, dass sie selbst mit solchen positiven Gefühlen wie Zärtlichkeit und Zuneigung eigentlich gar nicht umgehen kann.
Ja, und vielleicht für Leute, wenn ihr noch irgendwie Vergleichsfilme vielleicht heranziehen wollt, also ich könnte auf jeden Fall so sagen, so bestimmte Filme von Terrence Malick, also so Song to Song zum Beispiel, kommt einem da definitiv in den Sinn. Einfach, oder auch sowas wie dieser polnische Film Jakob, wie hieß der nochmal, wo alles ineinander übergeht?
All These Sleepless Nights.
Genau, All These Sleepless Nights. Das ist so eine Art, ne, das ist auch einfach so ein atmosphärischer Film, wo viele Szenen nicht wirklich ausgeschrieben sind, sondern durch einzelne Eindrücke sich aneinander reihen und dadurch so ein kaleidoskopisches Gesamtbild bieten. Aber ja, das auch nur so erstmal angemerkt, wenn wir nochmal auf den zu sprechen kommen, gerne. Aber wir müssen uns ja auch ranhalten und wir kommen gerade mehr oder weniger frisch aus Nouvelle Vague, dem Richard Linklater-Film. Und Lida, du bist nicht mehr ganz so breathless, du bist nicht mehr ganz so aus der Puste. Das ist ja auch unser zweiter Linklater dieses Jahr. Wir haben
genau,
alle schon den ersten besprochen.
Wir alle sogar, ja. Berlinale,
ja, genau,
Blumen,
genau.
Das war.
Genau. Oder ja, vielleicht tue ich wieder Jakob ins Boot hier. Jakob, möchtest du uns ganz kurz einführen in diesen Film?
Ich hatte mich jetzt eigentlich auf Eddington vorbereitet. Magst du es vielleicht machen?
Ah ja, also was soll man da kurz sagen? Ne? Es ist eine Art narratives Making-of zu Breathless, diesen wegweisenden Godard-Film. Und Richard Linklater hat den auch wirklich hauptsächlich, sehr, sehr hauptsächlich auf Französisch gedreht in Paris und dafür hauptsächlich auf weniger bekannte DarstellerInnen zurückgegriffen.
Das steht, das eigentlich stößt nur Zoe Deutsch als Jean Seberg, stehst du als einzige heraus. Irgendwie. Aber das macht er ja oft. Also Everybody Wants Some damals mit ihm war ja auch mit komplett, fast mit nur mit Newcomern. Also da kennt man inzwischen Glenn Powell, aber den kannte damals halt auch niemand.
Mhm, genau. Und hier gerät dann aber schon die Jean-Luc Godard-Figur sehr, sehr schnell zum Protagonisten, zum absoluten Protagonisten. Um diesen dreht sich eigentlich von Beginn an alles und er wird als großes Genie stilisiert, das die ganze Zeit eigentlich nur in Zitaten lebt und Zitate um sich wirft und damit zum einen eben seine Belesenheit und so weiter unter Beweis stellt, auch seine Filmkundigkeit und damit eben immer wieder auch dem Protagonistenfreund vor den Kopf stößt, weil man sich schon die Sorgen macht, okay, wie kann man hier auch noch irgendwas Kommerzielles daraus machen? Aber ja, ich glaube, von den zwei Linklater-Filmen, die ich dieses Jahr gesehen habe, mochte ich den Berlinale-Film schon noch ein bisschen mehr, weil hier das sind ja eigentlich beides Filme, wo er in die Zeit zurückgeht, ne, und was versucht zu rekreieren. Aber ich glaube, da mochte ich diese Komprimiertheit, die sein Berlinale-Film, ich habe den Titel gerade gar nicht.
Blue Moon.
Ja, Blue Moon, genau. Hat mir da schon noch ein bisschen mehr gegeben. Und da fand ich das Skript einfach auch ein bisschen feinsinniger und ein bisschen witziger und wahrscheinlich auch ein bisschen ehrlicher als
ja, aber auch vom Setting her auf jeden Fall und generell von der Konzeption. Also ich hatte mich auf diesen Film gefreut und hatte auch gerade durch Hitman vor in Venedig damals so ein neues Interesse an jetzt dieser Phase seiner Karriere bekommen, weil bei Hitman hat er ja gezeigt, okay, hier hat jemand im Jahr 2023 noch Interesse an der Rom-Com, was ja komplett ausgestorben ist. Und jetzt mit Blue Moon hat er gezeigt, auch so dieser Showgeschäft-Anekdote, zu die das Leben dieses Musikers ja leider verkommen ist. Selbst da injiziert er wirklich noch Leben hinein. Der war jetzt kein perfekter Film, aber es war ein Film, mit dem er es bewiesen hat, wie gut er auch naturalistische Dialoge noch schreiben kann in einem Hollywood-Rahmen, logischerweise. Und jetzt mit Nouvelle Vague, ich war sehr enttäuscht von diesem Film. Also ich
ist das schön, dass du das sagst, ich nämlich auch.
Okay, ich war sehr, sehr enttäuscht von diesem Film, weil das hat sich angefühlt wie so eine reine Kostümparade einfach. Also der Look des Films ist beeindruckend, ist absolut beeindruckend. Der sieht auch, wenn man über ein paar Details hinweg, sieht wirklich wie ein Film von damals auch aus. Also das ist aber jetzt auch nichts mehr Neues. Also das ist seit The Artist von Hazanavicius von damals ist das auch kompletter Standard, dass man sowas macht. Trotzdem schön, dass man jetzt nicht jedes Period Piece auf Hochglanz-Digital-Look und alles dreht.
A la Mank, ne?
So du wie Mank. Von Mank ja, ich hab, also er ist ja so ein bisschen wie sein Mank, wie der von Fincher, nur dass er halt tausendmal besser aussieht. Also ja. Dass er wirklich halt, dass das hier kein, ich weiß nicht, ob er digital oder analog ist tatsächlich, aber er sieht halt einfach wirklich so aus. Wenn er digital ist, dann haben sie es perfekt so getrickst. Und das Casting ist halt auch beeindruckend. Also gerade der Godard-Hauptdarsteller sieht ihm wirklich zum Verwechseln ähnlich. Aber am beeindruckendsten war dieser Belmondo-Look-alike. Der hat so dieses perfekte, dieses, Kinn, ne? Dieses markante Kinn einfach und auch diese Expression. Es ist wirklich wie aus diesen Production Stills wie ausgeschnitten. Aber darüber hinaus bietet der Film so nichts. So Godard bleibt das Idol und dem wird gehuldigt und nichts, was er macht, wird irgendwie groß hinterfragt. Dann gibt es definitiv lustige Szenen. Also in Erinnerung bleibt zum Beispiel, sie drehen den ersten Take und er sagt, okay, wir machen weiter. Es ist zwar lustig, aber so, aber hat man halt auch schon gesehen aus Tim Burtons Ed Wood nämlich, weil Ed Wood hat auch genauso gedreht. Nur das Schöne an Ed Wood war ja, dass es war ein Film über einen Mann, der das Herz und die Seele hatte, aber leider überhaupt kein Talent. Und das ist tausendmal interessanter für so einen Film als ein Film über ein Genie, das über den Köpfen von allen wieder schwebt und das sich nie versucht wird zu verstehen, aber oder nie Anstand gemacht wird, es zu verstehen, aber auch nie irgendwie zu Reibungspunkten groß führt. Also es ist eine totale Fanboy-Kiste, die mich irgendwie, die ich charmant fand am Anfang, aber die nach einer halben Stunde komplett auserzählt war für mich.
Ja, und es ist halt auch nicht nur das eine Genie, es sind ganz, ganz viele Genies. So, wir haben Chabrol, Jean Cocteau, Eric Rohmer. Ich lese das jetzt auch gerade so ein bisschen ab. So Roberto Rossellini, Jacques Rivette, Michel Fabré. Also
alle Bresson. So, genau, Besson, alle Größen des französischen Nouvelle Vague-Kinos und ah, was für ein Zufall, das sind ja auch alles weiße Cis-Männer und die sind alle toll und alle Buddies und alle super. Und dann gibt es so zwei Frauen, die da so, also Agnes Varda darf einmal mit im Bild sein, da habe ich ehrlich gesagt schon gestaunt, weil ich mich nicht überrascht hätte, wenn die da komplett gar nicht erwähnt worden wäre, aber sie darf dann auch nur einmal einem anderen männlichen Regisseur sagen, wie toll sein Film ist. Und dann haben wir dann noch so Suzanne Schiffman haben wir da noch drin, so, aber die ist ja heute eigentlich eine fast vergessene Regisseurin. Ich hatte fast das Gefühl, dass sie wie so ein, ja, wie so eine Entschuldigung drin war da in diesem Film, dass niemand nicht sagen kann, es gäbe keine einzige Frau. Und sie hatte halt auch nur die Aufgabe, dann die Männer zu beklatschen. Und das war einfach, also das ist dieser alte, verstaubte Kanon, der auch in keinem Punkt hinterfragt wird. Also die sind alle toll, die sind alle Genies, die sind alle witzig, die sind alle Ikonen. Und man zeigt nie, dass die vielleicht auch schwierig waren, auch mal irgendwas Doofes gemacht haben oder dass deren Werk durchaus heute nicht mehr diese Aktualität hat und nicht so von Genie durchtränkt war in jedem Fall, wie das immer so getan wird. Das ist ein einziger Schleimer-Film, der dann sich auch noch ganz besonders an die Cannes-Zuschauerschaft anschleimt. Mit so Szenen, die in Cannes auf einer Filmpremiere spielen, wo man sagt, und jeder ist jetzt in Cannes. Und da ging durch die Cannes-Zuschauerschaft natürlich das Lachen, weil wir auch alle in Cannes sitzen. Und das fühlt sich so kalkuliert alles an.
Ja, generell, also jedes Mal, also wir saßen im Basar, da ist es ja immer so ein bisschen ruhiger als im Debussy, aber immer wenn so einer dieser Stars kommt, kommt ja immer die Einblendung, wer das ist, und da kam schon sehr viel Gelächter und so, das wurde teilweise im Internet jetzt auch, wie das Publikum, das auf so ihre Marvel-Superhelden reagiert, was ja irgendwie kein gutes Zeichen für diesen Film irgendwie sein kann.
Ja, ich glaube, ich schließe mich da total eurer Meinung an, ich habe da gar nicht so viel mehr zu sagen, ich glaube eben, diese, klar, man könnte jetzt so einen Film machen, der mit dieser Kanonisierung auch ein bisschen bricht. Das war halt nicht der Film, den er machen wollte. Ne? Er will hier so einen ganz safen Film machen, der nochmal genau die paar Filmbros irgendwie abholt, die eben dann anfangen zu klatschen, wenn diese Namenseinblendungen kommen. Und ja, wenn die Prämisse ist, der Hintergrund von Breathless, dann ist er eben auch zumindest hier zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu holen. So ist.
Ganz kurz, ich finde auch, das größte Versagen dieses Films ist leider, dass wenn jemand Regeln bricht, so wie Godard es damals ja getan hat, im Sinne von, wir halten hier keine Continuity ein, dann muss es ja irgendwie am Set zu Reibung gekommen sein und nur aus dieser Reibung kann ja Kunst oder das, was er machen wollte, entstehen. Aber wir sehen in diesem Film keine Reibung. Das ist alles Friede, Freude, Eierkuchen die ganze Zeit. Ab und zu beschwert, wird er mal auf den mit Augen rollenden, seufzenden Produzenten oder so geschnitten, aber das ist wirklich alles, was wir sehen.
Ja, man hat nicht das Gefühl, dass hier irgendwas mal auf dem Spiel steht oder so, sondern ja, ja, ist das, der Erwartung willen kommt immer mal wieder so ein Spruch oder so, aber das war es dann eigentlich. Ja, wir müssen auch der Zeit geschuldet noch zu Eddington kommen. Das ist ja der groß erwartete, bei manchen mehr, bei manchen weniger, Ari Aster-Film. Der hatte zuletzt, welche Film hatte er zuletzt? Beau is Afraid, vor 2 Jahren oder so, glaube ich.
Ja, ja, das war der letzte, genau.
Genau, und da konnte man ja schon eigentlich absehen, ne, dass dieser Wahnsinn, der innere Wahnsinn sich immer mehr auch in die Welt überträgt und zu so einer eigenen Manifestierung führt. Und hier wird es jetzt nochmal ins Quadrat geführt. Und ich glaube, Jakob, du hast dich da auch schon ein bisschen vorbereitet, um uns in den Film einzuführen. Deshalb sag doch mal, Ari Aster, Eddington.
Ja, man kann diesen Film konventionell nicht einführen, deswegen führe ich ihn jetzt unkonventionell ein. Patrick, wo warst du im Mai 2020? Ich glaube, ich weiß die Antwort.
Mai 2020? Ja, da war ich wahrscheinlich zu Hause in meinem Zimmer. Hab im Internet Verschwörungstheorien gelesen.
Lida, wo warst du im Mai 2020?
Da habe ich auch zu Hause gesessen und ja, überlegt, wie ich um die Impfung rumkomme und am Ende dann aufgegeben und habe mich doch impfen lassen irgendwann, auch nur um meine Grundrechte wiederzukriegen.
Aber dieser Impfstoff, der war ja damals noch so ein
Achso, da habe ich wahrscheinlich im Bett gelegen und geschlafen, weil ich keine Arbeit mehr hatte und auch keinen Sport.
Dieser Impfstoff, der war ja damals so eine Art vages Ding, was irgendwann vielleicht kommen wird. Dann relativ schnell da. Aber ja, wir alle müssen euch nicht erklären, was Mai 2020 los war. Das war die Corona-Pandemie. Ich weiß noch, Patrick, Wir haben am 12. März, einen Tag, nachdem die WHO erklärt, haben wir Robert Altmans Images gesehen. Das war der erste Film, den wir Post-Corona-Erklärung gesehen haben. Und ich weiß noch, wie das Mindset damals war. So, das wird doch alles bald vorbei sein und alles. Im Mai hat sich dann so langsam die Idee, vielleicht ist das Ganze nicht so einfach vorbei. Und in diesem grauenerregenden Schwebezustand sehen wir die Stadt Eddington irgendwo in New Mexico in der Nähe von Albuquerque, wo wir Joaquin Phoenix als, ja, etwas verdepperter, es irgendwie noch einigermaßen gut meinende, aber auf seine eigene völlig verklärte Art Sheriff Joe Cross sehen, der den Virus schon anerkennt und sieht, dass es ein Problem ist, aber der zum Beispiel an Asthma leidet und eher eine Masken gegenüber, eher kritisch gegenübersteht. In einer frühen Szene sehen wir dann, wie er einen Bürger, der sich weigert, eine Maske zu tragen, in einem Supermarkt verteidigt und sagt, er muss keine Maske tragen, ich muss hier selbst auch keine Maske tragen. Und das führt zu Reibungspunkten, besonders mit dem eher liberal eingestellten Bürgermeister der Stadt, Ted Garcia, gespielt von Pedro Pascal. Der möchte seine Stadt Eddington auf gutem Wege führen. Das Problem ist leider auch, vor Jahren hatte er eine Affäre mit Joes Ehefrau Louise, gespielt von Emma Stone, wie man sie so kalt und leblos selten erlebt hat. Und das füttert diese Fehde, diese Blutsfehde, könnte man ja fast schon sagen, zwischen diesen beiden Männern noch weiter an. Und weiterhin beginnt das, ist eine Art filmisches Äquivalent zu einem Doomscrolling. Es kommen immer mehr weitere News. Am 25. Mai wird schließlich George Floyd von der Polizei ermordet. Daraufhin bricht auch selbst in die weit abgelegene Stadt Eddington die Black Lives Matter Bewegung aus. Und Joe nimmt sich irgendwann wieder mal sehr fehlgeleiteten, beschließt er, er möchte Bürgermeister werden. Und von da an, ja, wie geht's dann weiter?
Ja, es gibt eigentlich eine höllische Spirale, die dort stattfindet. Aber vielleicht, bevor wir auch zu Lidas Einschätzung hier kommen, könnt ihr beide mir was sagen, wie ihr so zur Filmografie generell steht, was Ari Aster angeht? Weil der wurde ja schön relativ früh so als das neue Wunderkind vor allem des Horrors erklärt, ne? Also es gab Hereditary und dann gab es Midsommar und die wurden beide schon, würde ich sagen, in dieser Arthouse-Blase sehr, sehr gefeiert.
Das waren so diese Poster-Boys des A24 Elevated Horror Brands, was ja ein furchtbares Label ist, das ja inzwischen komplett in Verruf geraten ist.
Ja, aber die Filme sind nichtsdestotrotz beide sehr gelungen. Insbesondere Midsommar ist ein wirklich extrem starker Film. Und da war ja Ari Aster auch so ein bisschen mit wie Joel Eggers.
Robert Eggers
und
Jordan Peele.
Genau. Also man hatte so diese heilige Dreifaltigkeit des New Horror. Und dann kam Bo is Afraid, total psychedelisch, paranoid, freudsch. Aber in seiner Abgedrehtheit war da auch irgendwo nochmal witzig und auf seine Weise auch berechtigt, weil jeder auch mal sich voll ins Fettnäpfchen setzen darf. Und dieser Film war halt einfach pures Chaos und das war auch okay so, aber dann dachte man sich, fängt er sich jetzt wieder? Und er hat im Verhältnis zu Bo is Afraid mehr Zusammenhaltungsvermögen, also er beherrscht sich besser, aber trotzdem wirkt es so ein bisschen wie die kleine Fortsetzung von Bo is Afraid. Aber als ich gestern Abend dann meine Kritik eben für Movie Break schrieb, gefiel mir der Film immer besser. Und auch wenn es kein Film ist, der Spaß macht anzuschauen in dem Sinne, trifft er die Zeit wirklich sehr gut, insbesondere mit seinem sehr pessimistischen, misanthropischen Weltbild, dass es keine Guten mehr gibt. Selbst die, die mal zufällig für die richtige Sache sind, haben die falschen Motive und an jede gute Einstellung oder positive Indikation mischt sich irgendwie so ein Riesenumfang an negativen Indikationen.
Ich muss nur in einem Detail widersprechen. Ich hatte großen, großen Spaß mit diesem Film, auch wenn es ein wirklich knallhart unangenehmer Film ist. Ganz kurz zur Filmografie. Die ersten beiden Filme, Hereditary und Midsommar, waren ja beides sehr, in Anführungszeichen, professionelle Filme. Also es waren Filme, die immer sehr, sehr klar geframed waren, wo die Mise-en-Scène relativ streng war und wo auch so das Pacing vom Erzählstil, selbst bei so einem relativ langen Film wie Midsommar, immer sehr auf Build-up und dann Payoff basiert hat. Mit Bo is Afraid hat sich das
sehr kontrolliert, ne?
Genau, mit Bo is Afraid hat sich das dann stark geändert. Das war ein fragmentierter Film, der in meinen Augen schon eine Big Mess, wie man so sagt, war, aber trotzdem interessant war und der auch sehr, sehr große Highlights bietet oder Inszenierungshighlights bietete. Jetzt mit Eddington hat er mich nochmal etwas mehr abgeholt und ich glaube, ich halte das hier auch mit Abstand für seinen interessantesten Film, den er bis jetzt gedreht hat. Er fühlt sich wirklich auch wie die Fortsetzung an von Beau's Afraid, weil eben auch, weil Joaquin Phoenix wieder dabei ist. Und gleichzeitig aber kommt hier dieser Genrebegriff, der bei Beau's Afraid weiter relativ ausgefallen ist, kommt hier wieder zurück, aber nicht als Horror, sondern als Western. Beziehungsweise Eddington ist der Versuch, einen modernen, er ist zwar technisch gesehen ein Period Piece, er spielt 5 Jahre in der Vergangenheit, aber die Elemente des Rache-Westerns zum Beispiel, die sind auf den ersten Blick gar nicht mal so richtig erkennbar, wenn man vom Setting mal absieht. Aber sie schleichen sich nach und nach mehr hinein und später wird daraus eine Erzählung, eine relativ klassische Erzählung, was passiert oder was muss man einem Menschen antun, bis dieser jemand bricht oder bis dieser jemand anfängt, komplett durchzudrehen. Und in den normalen Rache-Western sehen wir das dann immer als Identitäts- oder auch Ideologie-stabilisierenden Prozess, wenn dann der Held Rache nimmt gegenüber den Bösewichtern. Asta jedoch begreift, dass im Jahr 2020 oder 25 das nicht mehr möglich ist. Der Racheakt oder eher die Zersetzung, dieses sehr schöne Poster, in dem wir ja einen Bullen sehen, der eine Schlucht hinabstürzt. Es ist ja, also ich habe es interpretiert als den Protagonisten und seinen Abstieg, was ja, wie du gemeint hast, im Deutschen so einen lustigen Doppelbegriff hat, weil es ja ein Bulle ist sozusagen. Und dieser ist keine Identitäts- und auch kein Ideologie-zusammenführender Prozess mehr, sondern ein Identitäts- und Ideologierungszerstörender Begriff. Alles zersetzt sich mehr und mehr, die Dinge machen immer weniger Sinn. Es scheint auch hier keine Menschlichkeit zu geben. Also es ist ein sehr, sehr nihilistischer Film. Also jeder Versuch von, es scheint kein Utilitarismus mehr möglich zu sein. Jeder Versuch, irgendwie für seinen Nächsten da zu sein, endet immer in der eigenen Selbstgefälligkeit. Und das ist aber mit einer solch knallharten Konsequenz durchgezogen, dass ich da irgendwie erst erschrocken mich zurücksetzen musste, aber dann auch immer mehr meinen Hut vorgezogen habe.
Ja, also ich habe das schon im Gespräch mit ein paar anderen Leuten als so Bruegel-Bild des 21. Jahrhunderts beschrieben. Also ihr kennt auch, wenn euch der Name vielleicht kein Begriff sein sollte, wenn ihr dieses Bild von ihm mal googelt, Pandemonium aus dem, ich glaube, ist es 16. Jahrhundert?
Ich glaube, das ist 16. Jahrhundert.
Ja. Und ja, es ist halt wirklich so ein komplettes Bild von kleinen Kriegsschauplätzen in so einer großen oder gar nicht mal großen, in einer kleinen Stadt eigentlich. Und genauso ist es eigentlich hier. Das ist ja auch so eine Kleinstadt und das kommt fast schon so ein bisschen episodisch daher. Und man weiß aber, dass viele Sachen gleichzeitig brüten und man weiß auch schon in dem einen Moment, dass später da noch was folgen muss, weil sich das schon so ankündigt. Und wir sind immer mal wieder in solchen Szenen auch gefangen, ne? Also wenn wir zum Beispiel einmal an so einem Esstisch sind und es wird auf einmal so eine Geschichte erzählt, wie jemand in der Kindheit sexuellen Missbrauch erfahren hat und so weiter. Aber die Art, wie der Film das aufbereitet, ist jetzt überhaupt nicht irgendwie aufklärerisch oder so, sondern es geht einfach darum, dass der von Joaquin Phoenix gespielte Protagonist das irgendwie gar nicht für voll nehmen will und gar nicht glauben kann. Also Wahrheit hier ist zu allen Zeitpunkten total relativ. Es gibt keine Wahrheit mehr. Es gibt keine Hoffnung mehr in diesem Film. Also ist ja nicht so, dass er uns damit irgendwas zurücklässt oder so. Und ich muss sagen, ich fand es dann ein bisschen lazy, weil wir werden in diesen Dreck geworfen, der unsere Welt gerade auszeichnet. Aber das allein macht es für mich dann irgendwie noch nicht. Also ich würde schon gerne irgendwelche interessanten Visionen da mit irgendwie verbunden sehen. Also gerade wenn ich an so einen Film wie Sirat sehe, den wir hier auch gesehen haben. Das jetzt ist ein Film, der uns einfach in den Dreck wirft. Und ich weiß nicht, ob ich damit langfristig was anfangen kann, auch wenn ich den Reiz darin sehe, dass so eine komplette Internet-Timeline einfach mal in einer narrativen Versuchsanordnung gespiegelt zu bekommen.
Ja, diese Szene, die du ansprichst mit dieser Missbrauchserzählung, ist das Interessante an dieser Szene ist ja eigentlich, dass man dann auf halber Strecke merkt oder spätestens auf halber Strecke, dass dieser Missbrauch eben nur so eine Pizzagate-Fantasie ist und auf so ein Adrenochrom-Verschwörungsszenario hinausläuft, dass man also merkt, dass alles immer nur in irgend solche völlig verkorksten und letztendlich auch selbstdarstellerischen Ecken geht. Und das kennt man ja heutzutage, auch diesen Traumaporn, diesen Wettbewerb mit wer wurde am meisten traumatisiert. Schon allein wie überbenutzt solche Worte wie Traumatisierung schon sind, dass jeder mal sagt, oh, und jetzt wurde ich gesilenced und jetzt wurde ich traumatisiert. Und das ist alles nur der Selbstdarstellung dient, das auch bei ganz vielen, zumindest dieser privilegierten weißen Mittelschichtskids, dieser Kampf um irgendwelche Rechte eine einzige Instagram-Inszenierung ist. Und dass selbst die Leute, die das kritisch sehen und sagen, oh, du machst das hier nur wegen den Instagram-Likes, dann das nicht irgendwie untergraben, sondern mitmachen und dann ihre eigenen niederen Motive haben. Dann gibt es ja so einen Jungen, der zum Beispiel ein bestimmtes Mädchen, das sich immer so pseudo-engagiert aufreißen will und deswegen ist er dann auch dabei. Also, dass niemand, egal ob man das als fake oder nicht fake erkennt, eine positive Intention hat. Und das entspricht einfach total diesem gegenwärtigen Zustand der Welt, in dem wir sind, in dem alles, jeder Aktivismus oder 99% nur noch Selbstdarstellung und selbstinteressiert ist und dass alle sich als die Opfer sehen und jeder die anderen als Verschwörer sieht und
ja,
Verschwörungstheorie.
Wobei sie sogar ja eingestehen, dass sie eigentlich nicht die Leute sein sollten, die gerade sprechen.
Und das ist eigentlich eine super Szene, die du gerade erwähnst, weil nämlich selbst in diesem Eingeständnis schon wieder so eine Art
man
selbst,
kommt da nicht raus, ja.
Genau, so ein Humblebrag steckt.
Ja. Ich weiß noch nicht, wohin wir einfach bei dieser Beobachtung, wohin führt das?
Also ja, das müssen wir rausfinden. Das ist die Aufgabe, die der Film an uns stellt. Also ich finde, es ist eine große Stärke dieses Films, dass er uns hier keine einfachen Antworten präsentiert, sondern dass er uns quasi...
Aber findest du, dass er überhaupt Fragen stellt?
Ja, also stellt er Fragen. Was
ich finde, er macht Befunde.
Befunde? Inwiefern diagnostizierst du das?
So wie das, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich habe das Gefühl, okay, er stellt das fest, er sieht dieses Phänomen und dann bildet er das ab.
Naja, also die Frage, die wir jetzt stellen können, ist natürlich, wie kommen wir hier raus? Wie machen wir von hier aus weiter? Oder so, wie können wir überhaupt noch eine Zivilisation gründen? Und die kann halt, wie wir es am Ende angedeutet bekommen, wieder mal nur so auf dieser noblen Lüge bestehen, die sie ja Christopher Nolan mit The Dark Knight damals vorgeschlagen hat im Kino. Jetzt sind wir leider ein bisschen weiter und auch Asta begreift, das wird uns auch nicht mehr wirklich helfen. Aber vielleicht ist das, was gerade jetzt schon Sache ist.
Und er schaut sich ja, ich habe das gar nicht so als Gesamtgesellschaftsbild gesehen, sondern vor allem als eine sehr präzise Analyse der USA und gerade einer bestimmten kleinstädtischen, rechtskonservativ vorwiegend geprägten Mentalität. Das heißt, er guckt quasi, also was Asta macht, ist das, was ganz wenige eigentlich machen. Er kehrt vor der eigenen Haustür und nicht ganz sonst irgendwo anders. Also ich habe das gar nicht als Bild der Welt gesehen, obwohl es durchaus erweiterbar ist, sondern auch dieses Kinoposter schon, da sehen wir ja so diese Ikonen des Amerikaner. Wir sehen die Büffel, wir sehen die amerikanische Grand Canyon-mäßige Landschaft und diese Ikonen stürzen wie die Lemminge in einen Abgrund. Also das ist ja genau dieses Trump-Szenario, dass man mit vollem Stolz und Patriotismus gegen eine Wand rennt und alles kaputt macht. Und genau darum, denke ich, geht es in diesem Film. Und der zeigt aber, dass all diese Aggression und selbst wenn da Erfolg am Ende drin steckt und man irgendwie finanziell oder medial viel erreicht, diese kleinen, relativ simplen Dinge, die irgendwie jeder Mensch auf irgendeine Weise möchte, nämlich Nähe, Gemeinschaft, irgendeine Form von Liebe, egal ob freundschaftlich oder kameradschaftlich oder romantisch, dass das immer noch unerfüllt bleibt. Das heißt, dass die Leute eben am Ende immer noch traurig sind und vielleicht einfach dieses, was sie gerne wollten, wie dieser Polizist mit seiner geliebten Frau, die ihn aber dann verlässt, zusammen sein, dass man dieses Kleine nicht mal kriegt und dass diese ganze Massakerorgie, diese ganze externalisierte Aggression die Falschen getroffen hat und völlig umsonst war.
Ganz kurz, eine Ikone wird ja am Ende so ein bisschen noch angeteasert. Das kannst du rausschneiden, wenn du willst. Das ist Scarface. Also die Gangster-Ikone wird am Ende nochmal so angeteasert, aber auch auf seine pervertierte Art.
Ja, aber es wird so auch damit gespielt, dass, okay, der weiße Held, ne, mhm. der kann jetzt erstmal nicht sterben, der braucht jetzt auf jeden Fall noch seinen großen Auftritt erstmal in diesem Film. Mhm. Und ja, ist natürlich alles total auf Krawall gebürstet und hoch 10. Ja, ich würde den schon empfehlen, einfach um den mal gesehen zu haben, um gerade in diese Diskussion einsteigen zu können. Das ist ein Film, den ich mir auch nie wieder ansehen möchte. Also das, ich habe da einfach keine Freude dran. Vor allem, weil, was du vorhin gesagt hast, Jakob, da steckt ja dann auch keine Liebe und so in dieser Welt. Ne? Da ist alles total der Liebe entzogen. Alles ist irgendwie parodistisch, auch zwischen ja Phoenix und Stone ist ja von Anfang an steckt da keine Liebe. Also
aber ganz kurz, ich hatte ja Mickey 17 auf der Berlinale kritisiert, weil es ein total zynischer Film ist. Dieser Film ist auch zynisch, aber er zieht es halt durch. Also er ist halt wirklich eine Groteske von Anfang bis Ende und wir sehen nicht viele Grotesken, also hundertprozentige im Kino zurzeit.
Ja, dem würde ich mich schon anschließen. Genau, da war Mickey 17 dann schon wieder auch darauf bedacht, noch so eine ideologische Botschaft hier zu senden und gegen Trump und so weiter und so weiter. Naja, ich glaube, das führt uns zum Ende, weil wir müssen gleich noch in den Lynn Ramsey-Film rein. Ich muss mal sehen, ob wir es morgen auch wieder schaffen zum Podcast. Wir werden dann auf jeden Fall in der nächsten Episode über den Lynn Ramsey sprechen. Und ich weiß gar nicht, was steht noch auf dem Plan demnächst? Alpha, kann das sein?
Der ist am Montag. Morgen ist erstmal der Sonntag und da ist eins meiner Most Wanted, nämlich Love Diaz mit Muggle Haas. Das wird ein lustiges Magellan, Screening, ja. Weil der Film ist fast 3 Stunden lang und er fängt um 10:30 an. Aber ich habe Spaß. Ich
ja, und hier kleiner Recherchetipp, wenn ihr mal hören wollt. Also dieser Magellan klingt auf Portugiesisch ganz, ganz anders. Also ganz, ganz kontraintuitiv, aber ich kann es auch nicht aussprechen. Ja, Lieder, ist bei dir morgen noch irgendein Highlight,
das ansteht? Ich weiß kaum, was morgen auf. Also morgen glaube ich noch nichts, außer halt den 2 Wettbewerbsfilmen eben wie immer. Und dann habe ich noch irgendwas am Morgen, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, welchen. Irgendein Animationsfilm wartet noch auf mich. Und ich glaube, habe übermorgen einen der Midnight-Filme, auf den ich mich sehr freue, nämlich Exit 8, wo jemand einfach im U-Bahn-Schacht, also nicht im U-Bahn-Schacht, sondern in einem endlosen U-Bahnhof und diesen Ausgängen gefangen ist. Und das kennen wir ja alle. Wir suchen den richtigen Ausgang und finden ihn nicht.
Naja, das klingt auch ein bisschen nach dieser Fallout-Videospielreihe, die ich jetzt nie richtig gespielt habe, aber so das Setting. Na gut, dann kommen wir hier zum Ende. Vielen Dank, Jakob. Vielen Dank auch, Lida, dass du hier schnaufend angekommen bist. Aber es hat ja thematisch perfekt gepasst zu
wie so ein Büffel.
Und auch zu Godard-Filmen. Also
a Büffel de Souffle.
Ja, genau, a Büffel de Souffle.
Und ja, danke euch. Bis bald.
Bis dann.